NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Nachrichtenüberblick. Ich bin Peter Stein und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Anschlag in Afghanistan. Bundesregierung verurteilt den Taliban-Angriff auf das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif. Neuregelung des Arzneimittelgesetzes. Künftig sind Medikamententests an Demenzkranken leichter möglich. Dazu hören Sie auch den Kommentar hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einigung auf Klimaschutzplan. Bundesregierung räumt Streit doch noch aus. Und Trauer um Leonard Cohen. Der kanadische Sänger ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Afghanistan ist in den letzten Wochen und Monaten etwas aus unserem Blick geraten, überlagert durch andere Krisenherde wie Syrien und den Irak. Dass die Lage dort aber nach wie vor extrem unsicher und gefährlich ist, zeigt der Angriff von Taliban-Kämpfern auf das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif gestern Abend unserer Zeit. Dabei sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen, etwa 120 wurden verletzt. Später haben Bundeswehrsoldaten 2 Motorradfahrer erschossen, die auf die Anschlagsstelle zugerast sind. Ein Dritter wurde verletzt. In Berlin reagierte man bestürzt und verurteilte den Anschlag scharf, wie Birgit Schmeitzner berichtet.
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen drückte ihr Mitgefühl für die Opfer des Anschlages aus. Zugleich zeigte sie sich erleichtert, dass die Mitarbeiter des Konsulats unverletzt in Sicherheit gebracht werden konnten.
Es gilt insbesondere unser Dank den afghanischen Sicherheitskräften, unserer Bundeswehr, aber auch unserer Bundespolizei und unseren internationalen Partnern vor Ort, die dieses ermöglicht haben und unter deren Schutz die Evakuierung stattgefunden hat.
Die Konsulatsangehörigen haben die Nacht im Camp Marmal verbracht, dem Feldlager der Bundeswehr, und dort werden sie, nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt, erst einmal bleiben. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte:
Ich bin erleichtert, dass zwar alle Angehörigen des Generalkonsulats, Deutsche und Afghanen, in Sicherheit und unverletzt geblieben sind. Aber wer die Bilder von den Zerstörungen gesehen hat, den kann die traurige Nachricht kaum überraschen, dass bei dem Angriff auch Menschen ums Leben gekommen sind und auch sehr, sehr viele verletzt worden sind.
Steinmeier sprach davon, dass es dem Mut und der hohen Professionalität der zu Hilfe eilenden Einsatzkräfte zu verdanken sei, dass die Angreifer zurückgeschlagen werden konnten. In der Nacht war zunächst ein Lastwagen voller Sprengstoff in die Mauer des Konsulates gesteuert worden. Nach der Explosion stürmten Angreifer auf das Gelände und gelangten Steinmeier zufolge auch in das Gebäude. Auf die Frage, wie sich der Anschlag auf das Engagement der Bundeswehr in Afghanistan auswirken werde, antwortete der Außenminister: Das ist eine der Fragen, die wir im Krisenstab besprechen. Wenig später nahm Steinmeiers Sprecher Martin Schäfer ausführlicher Stellung.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Ereignisse des gestrigen Abends und der gestrigen Nacht ein grundsätzliches Umdenken Deutschlands oder der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf die weiter notwendige Hilfe für Afghanistan auslösen würden.
Man werde natürlich prüfen, sagte Schäfer, wie man die Sicherheitslage verbessern könne. Eine umfassende Sicherheit sei aber nicht möglich. Das wisse auch jeder, der dort Dienst tue. Die ebenfalls auftauchende Frage, warum die Bundeswehrsoldaten später eintrafen als etwa die georgischen Soldaten, beantwortete Schäfer mit den Worten: Wer wann wo gewesen ist, das habe nichts mit der Nationalität zu tun, sondern mit der Aufgabenteilung. Die schnelle Einsatztruppe, die für solche Anschläge zuständig ist, sei nun mal im Wesentlichen mit georgischen Kräften besetzt. Insgesamt, so sagte Verteidigungsministerin von der Leyen, sei die Lage noch nicht vollständig geklärt, vor allem auch was die 3 Motorradfahrer anbelangt, die nach der Explosion Richtung Anschlagstelle fuhren, auf Warnschüsse nicht reagierten und dann mit scharfen Schüssen gestoppt wurden. 2 von ihnen starben. Die Ministerin wollte nicht kommentieren, ob man bei ihnen Waffen gefunden hat.
Der Bundestag hat heute eine Neuregelung des Arzneimittelgesetzes beschlossen. Darin enthalten ist auch eine umstrittene Regelung, wonach künftig mehr Arzneimitteltests an Demenzkranken möglich sind. Etwa auch dann, wenn der Patient von den Tests selbst keinen Nutzen mehr hat. Jörg Seiselberg mit den Einzelheiten.
Der Bundestag gibt grünes Licht und der Gesundheitsminister zeigt sich zufrieden. Mit dem heute beschlossenen Gesetz, so Hermann Gröhe,
stärken wir Patientenschutz und Zugang zum Fortschritt der Medizin. Wir schützen die Schwächsten und ermöglichen zugleich verantwortlich gestaltete Forschung zum Wohle der Patientinnen und Patienten.
Bis zuletzt war das Gesetz, mit dem die Forschung zum Beispiel an Demenzpatienten erleichtert wird, im Parlament umstritten. Die Abgeordneten waren vom Fraktionszwang befreit und konnten gemäß ihres Gewissens abstimmen. Als Fraktion hatten nur die Grünen zu einer Ablehnung aufgerufen. Denn, so die Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink:
Ich befürchte einen Dammbruch und dass es darum geht, Grundlagenforschung an nicht einwilligungsfähigen zu machen. Und das bedeutet, dass derjenige ja später nicht mehr selber entscheiden kann, ob er teilnehmen will oder nicht.
Konkret hat die Entscheidung des Bundestags Konsequenzen für alle Menschen, die bei sich beispielsweise eine angehende Demenz feststellen. Sie können künftig ihre Zustimmung geben, dass sie später von medizinischer Forschung begleitet werden können, wenn sie an schwerer Demenz leiden und sich nicht mehr selbst entscheiden können. Mit dieser Möglichkeit, betonte in der heutigen Debatte die gesundheitspolitische Sprecherin der Union Maria Michalk, könnten Demenzpatienten heute ihren Beitrag leisten, um Medikamente zu entwickeln, damit künftige Generationen von dieser Krankheit geheilt würden. Dabei sei wichtig, so Michalk:
Es ist freiwillig. Niemand muss es machen. Und selbst wenn jemand eingewilligt hat, kann er jederzeit seine Einwilligung zurückziehen.
Die Befürworter der Reform betonen, negative Reaktionen, geäußerter Unmut von Demenzpatienten während der Forschungsphase würde nach dem jetzt beschlossenen Gesetz als Ablehnung gewertet und dazu führen, dass der Patient aus der Forschung genommen werden muss. Edgar Franke von der SPD wies darauf hin, dass auch Betreuer, also in den meisten Fällen die Angehörigen, später die Möglichkeit hätten, die erteilte Einwilligung des Demenzpatienten zurückzuziehen, wenn sie zum Beispiel mit dem Forschungsprojekt in der späteren Demenzphase nicht einverstanden sind. In dem Gesetz sei festgeschrieben, so Franke:
Auch die Betreuer müssen umfassend aufgeklärt werden, bevor sie dann konkret die klinische Prüfung des Betreuten einwilligen. Also man hat nochmal eine Hürde eingebaut.
Die Fraktion der Linken empfahl Enthaltung, weil einerseits medizinische Forschung notwendig sei, andererseits aber, so die Linken, die Kontrolle der Pharmaindustrie nicht ausreichend gewährleistet wäre. Das heute beschlossene Gesetz enthält noch weitere Veränderungen. Unter anderem wird der Kampf gegen gefälschte Medikamente verstärkt und ein zentrales Register soll künftig über die vorhandenen Arzneimittelmengen in Deutschland informieren und damit zum Beispiel Engpässe verhindern bei Impfungen, etwa bei einer Grippewelle. Umstritten bleibt die Telemedizin. Nach langer Diskussion bleibt es jetzt doch dabei, dass der persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient weiter Pflicht ist und Diagnosen vom Arzt nicht zum Beispiel per Videoschaltung erstellt werden können.
Jörg Seiselberg berichtete über die Neuregelung des Arzneimittelgesetzes. Ist die Ausweitung der Möglichkeiten für Arzneimitteltests an Demenzkranken unerlässlich für die Forschung oder falsch? Peter Mücke kommentiert:
Wer schon einmal mit einem Demenzkranken zu tun hatte, der ahnt möglicherweise, was sich im Kopf dieses Menschen abspielen mag. Häufig wirken die Patienten völlig verängstigt von der Welt um sie herum, die sie nicht mehr verstehen. Veränderungen werden als Bedrohung wahrgenommen, auf die der Kranke mitunter aggressiv reagiert. Wahnvorstellungen sind keine Seltenheit. Und an diesen Menschen sollen jetzt unter bestimmten Umständen Medikamententests durchgeführt werden dürfen, ohne dass eine Aussicht auf Linderung oder Heilung für sie besteht. Man stelle sich vor, Unbekannte in weißen Kitteln rücken an, um Spritzen zu setzen oder den Patienten in die enge Röhre eines Computertomographen zu schieben. Wie mag sich da ein Demenzkranker fühlen? Was der Bundestag heute beschlossen hat, ist ein Tabubruch. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Patienten im gesunden Zustand und nach ärztlicher Beratung in solche späteren Medikamententests eingewilligt haben müssen. Niemand weiß heute, wie man sich in 20 oder 30 Jahren fühlen mag. Noch dazu, wenn die Demenzerkrankung, wie Experten sagen, einen ganz anderen Menschen aus einem gemacht hat. Bisher waren solche Tests nur erlaubt, wenn der Patient von einem Arzneimittel oder einer neuen Methode noch selbst hätte profitieren können. Viele Krebskranke klammern sich in der Endphase an den Strohhalm einer solchen Studie, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte wohlgemerkt, und in der Hoffnung, das eigene Leben zumindest ein wenig verlängern, das eigene Leiden ein bisschen lindern zu können. Diese Voraussetzungen sind jetzt nicht mehr notwendig. Es reicht, dass ein sogenannter Gruppennutzen in Aussicht steht. Wenn also andere Kranke in der Zukunft möglicherweise einmal von einem so getesteten Medikament profitieren könnten. Und wenn der Patient irgendwann einmal pauschal solchen Tests zugestimmt hat, ohne zu wissen, was genau auf ihn zukommt. Dabei hatte der Deutsche Bundestag in der vergangenen Legislaturperiode parteiübergreifend die Regierung aufgefordert, genau das zu verhindern. Tests an Demenzkranken oder anderen Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sollten strikt verboten bleiben, es sei denn, die Probanden haben noch selbst einen unmittelbaren Nutzen davon. Dass es überhaupt öffentlich wurde, dass sich Gesundheitsminister Gröhe und Forschungsministerin Wanka über dieses Votum hinwegsetzen wollen, ist den christlichen Kirchen und den Behindertenverbänden zu verdanken. Immerhin hat der Bundestag sich jetzt die Zeit genommen, fraktionsübergreifend zu diskutieren und zu entscheiden. Warum sich die Abgeordneten am Ende mehrheitlich für die Tests ausgesprochen haben, ist rätselhaft. Nicht einmal der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller hatte sich eine solche Gesetzesänderung gewünscht. Auch der Verweis auf EU-Recht zieht nicht. Die Kommission hatte Deutschland ausdrücklich strengere Regeln erlaubt, auch mit Blick auf die NS-Geschichte und die Menschenversuche in den Konzentrationslagern. Allein das hätte für die Abgeordneten Grund genug sein müssen, mit Nein zu stimmen.
Peter Mückel kommentierte. Es ist 18.40 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Lange hat die Bundesregierung über einen Klimaschutzplan gestritten. So lange, dass es schon so aussah, als müsste Umweltministerin Barbara Hendricks ohne einen konkreten Plan am Montag zur Weltklimakonferenz nach Marrakesch reisen. Vor allem über die Zukunft der Braunkohle herrschte Uneinigkeit. Doch nun haben sich SPD und Union doch noch geeinigt. Thorsten Huhn.
Bundeskanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Gabriel und Umweltministerin Hendricks gaben dem Plan ihre Zustimmung. Im Umlaufverfahren soll nun bis Montag das gesamte Kabinett zustimmen. Hendricks, die am Montag zur Klimakonferenz in Marrakesch reist, zeigte sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen in der Bundesregierung zufrieden.
Wir haben erstmals festgelegt, in welchem Umfang sich die verschiedenen Bereiche an den Klimaschutzmaßnahmen beteiligen sollen. Denn wir wollen ja ein gemeinsames Ziel erreichen und wir adressieren Verkehr und Landwirtschaft und Gebäude, aber natürlich auch Industrie und Energiewirtschaft. Und ich glaube, dass wir unserem Ziel wirklich nahe kommen, ab dem Jahr 2050 eine weitgehend treibhausgasneutrale Wirtschaft und Gesellschaft zu haben.
Auch Wirtschaftsminister Gabriel bezeichnete den neuen Klimaschutzplan als eine gute und ausgewogene Lösung. Der SPD-Chef sorgte dafür, dass der Plan in einigen Punkten geändert wurde. So hat man die Klimaziele der Industrie etwas verringert. Sie muss die Emissionen nun um rund 50% senken. Dafür sollen der Gebäudebereich und die Abfallwirtschaft mehr sparen. Der Verkehr muss die Emissionen um mindestens 40% vermindern und die Landwirtschaft um mindestens 30%. Ein Streitpunkt war bis zuletzt die Zukunft der Kohle. Die ursprünglich vorgesehene Kommission, die sich mit dem Ausstieg aus der Kohle beschäftigen sollte, wird nun erst 2018 mit ihrer Arbeit beginnen und soll sich nunmehr grundsätzlich mit dem Strukturwandel befassen. Der schrittweise Rückzug aus der Kohle bis 2050 ist aber weiterhin Ziel der Regierung. Dazu sagte die Umweltministerin:
Wir haben ja bei der Braunkohle keine besonderen Vorschriften gemacht. Das war vorher nicht in den Entwürfen und ist auch jetzt in dem Beschlussvorschlag nicht drin.
Es ist unstrittig, dass den betroffenen Regionen, in denen jetzt noch Kohle abgebaut wird, mit Investitionen und Zuschüssen geholfen werden muss. Deshalb wurde auch beschlossen, einen Fonds zu schaffen, um die vom Rückgang der Kohleverstromung betroffenen Regionen zu unterstützen. Gabriel machte in einer schriftlichen Erklärung seine Haltung noch einmal deutlich. Man müsse den Klimaschutz mit dem Erhalt der industriellen Arbeitsplätze auch in der energieintensiven Industrie verbinden. Hendricks sieht Deutschland nun beim Klimaschutz auf dem richtigen Weg.
Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, bis zum Jahr 2050 weitgehend klimagasneutral zu wirtschaften, ja. Und das ist sicherlich auch mit den Kompromissen, die wir jetzt beschlossen haben, erreichbar. Ich denke insbesondere daran, dass wir ja viele technologische Entwicklungen noch vor uns haben, die wir noch gar nicht kennen und die uns dabei helfen werden, das Klima zu schützen.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte den Klimaschutzplan der Regierung und bezeichnete ihn als Torso. Für wichtige Weichenstellungen fehlten noch immer klare Ziele und konsequente Maßnahmen. Um den Klimaschutzplan wurde seit Monaten in der Koalition gerungen. Ein eigentlich für Mittwoch geplanter Kabinettsbeschluss war kurzfristig am Einspruch Gabriels gescheitert. Es gab aber auch Widerstand anderer Ressorts.
Und nicht nur beim Klimaschutzplan gibt es eine Einigung, auch bei den Haushaltsplanungen für das kommende Jahr ist eine Einigung erzielt worden. In einer Marathonsitzung hat sich der Haushaltsausschuss darauf verständigt, dass die Bundesregierung 329 Milliarden Euro ausgeben darf. Das sind zwar 400 Millionen mehr als von der Großen Koalition ursprünglich angesetzt, dennoch müssen keine neuen Schulden gemacht werden. Die Reaktionen auf die Einigung fasst Charlie Grüneberg zusammen.
Planlos und zerstritten stolpere die Koalition in das nächste Jahr und blende die zunehmende soziale Spaltung des Landes aus. Die obersten Haushälter von Linkspartei und Grünen, Klaus und Kindler, lassen kein gutes Haar am Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Gerade in Zeiten einer wachsenden Verunsicherung der Bevölkerung sei, so Kindler wörtlich, eine Politik des angepassten Weiter-so zu wenig. Der Chefhaushälter der Union, Rehberg, spricht dagegen von einem starken Signal für die Generationengerechtigkeit.
Es ist ein Haushalt, der auf die Zukunft ausgerichtet ist und 36 Milliarden Euro stehen für Investitionen bereit. Ich glaube, dieser Haushalt kann sich sehen lassen. Und das alles ohne neue Schulden.
Sein SPD-Kollege Kahrs räumt ein, dass die Koalition auch von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitiere. Aber, so Kahrs mit Blick auf die Ministerien, mehr Geld führe auch zu mehr Wünschen. Offenbar waren es sehr viele Wünsche, denn in der Planung für 2017 klafft noch ein Loch von 2 Milliarden Euro. Diese sogenannte globale Minderausgabe soll im kommenden Jahr geschlossen werden.
Charlie Grüneberg berichtete. Wir bleiben unbequem. Unter diesem Motto sind die Grünen heute in Münster zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen, um wichtige Weichen für die Bundestagswahl zu stellen. Und das Motto könnte wohl nicht treffender sein, denn die Beratungen bis Sonntag könnten durchaus unbequem werden. Die Parteispitze ist nämlich längst nicht immer einig, gerade wenn es um die Vermögenssteuer geht, droht ein Flügelstreit zwischen Linken und Realos. Bettina Nutz ist für uns auf dem Parteitag. Wie viel Spannung liegt denn in der Luft?
Naja, man merkt hier schon eine ordentliche Anspannung, auch einen Hauch von, Nervosität. Denn die Grünen sind in vielen Dingen vielleicht über Kreuz. Aber hier soll sich schon zeigen, ob man im Bund regierungsfähig ist oder nicht. Also nächstes Jahr in Berlin. Das hat sich zumindest die Führungsregierung vorgenommen. Außerdem stehen an, in Nordrhein-Westfalen wird im Mai gewählt, wo die Grünen ja in der Regierung sind. Die wollen also wiedergewählt werden. Dieser Parteitag in Münster ist da enorm wichtig. Also heißt es jetzt, über schwierige Klippen zu kommen. Ganz zentral dabei, Sie haben schon gesagt, der Hickhack um das gemeinsame Steuerkonzept, endloser Streit zwischen Linken und Realos und übrigens auch der GAU bei der Wahl 2013. Das mangelnde Steuerkonzept oder die mangelnde Gemeinsamkeit war ein Grund dafür, dass die Grünen damals die Wahlen so krachend verloren haben. Wir hören jetzt, es soll ein Kompromiss zustande kommen. Aber wir hören auch, selbst wenn es einen Kompromiss gibt, der bestehen soll aus einem Mix von Vermögens- und vielleicht Erbschaftssteuer, dann ist die Frage, wie lange dieser Kompromiss hält. Und es wäre dann ein Thema, ein starkes Symbol, das im Wahlkampf viele wichtige andere überlagern könnte.
Parteichef Cem Özdemir möchte ja genau wie Robert Habeck und Anton Hofreiter die Partei in die Bundestagswahl führen. Und Cem Özdemir hat bereits zu den Delegierten gesprochen. Welche Richtung hat er denn in seiner Rede vorgegeben?
Na, ich finde, er hat sich sehr ins Zeug gelegt, hier Brücken zu bauen. Auch gerade beim Steuerstreit will er so, habe ich das Gefühl, die Flügel zusammenbringen, möglichst ohne sich zu verbiegen. Und sehr bezeichnend ist das, was er im Steuerstreit vorgeschlagen hat. Man muss dazu wissen, Özdemir findet als Realo die Vermögenssteuer so gar nicht gut. Wir hören mal rein.
Und deshalb hoffe ich, dass von diesem Parteitag das Signal ausgeht, dass wir Grüne eine faire, eine verfassungsfeste Besteuerung von sehr hohen Vermögen im Blick haben und dabei aber auch wissen, dass wir aufpassen müssen, dass gerade mittelständische Unternehmen, die wir brauchen als Partner für die ökologische Modernisierung, dass wir denen nicht in die Kniekehlen schlagen.
Also ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, wenn ich das so sagen darf. Denn Özdemir will von der Basis auch gerne zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 gewählt werden. Er würde gerne in einer schwarz-grünen Regierung mitmachen, aber er gibt hier erst einmal den Versöhner.
Um mögliche Koalitionspartner soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Aber heute Morgen hat sich auch Robert Habeck hier auf NDR Info dafür ausgesprochen, keine Bündnisse im Voraus auszuschließen und damit auch laut über Schwarz-Grün nachgedacht. Wie kommt dieser Vorstoß in Münster an?
Ich will mal so sagen, das ist etwas, was zumindest der Parteispitze die Nackenhaare hochstehen lässt. Die Grünen haben sich selbst verordnet, keine Koalitionsaussage zu machen. Die politische Gemengelage ist dafür viel zu unübersichtlich. Stichwort AfD. Niemand weiß, wie diese Partei abschneiden wird, welche Mehrheiten dann möglich sind. Deswegen lautet das Mantra, wir Grünen sind eigenständig. Auf der anderen Seite geistert hier und heute durch die Flure, was eigentlich, wenn die Union kommt und anbietet, Winfried Kretschmann jetzt noch Realo-Minister Ministerpräsident in Baden-Württemberg, ihn zum Bundespräsidenten zu wählen. Darüber wird gerade sehr spekuliert. Und wenn es denn so käme, dann wäre klar, dann wäre damit Schwarz-Grün quasi vorgezeichnet. Und dann müssten sich die Strategen ganz neu aufstellen. Also das wird noch mit großen Fragezeichen und vielleicht auch unbequem.
Soweit Informationen von Bettina Nutz live vom Parteitag der Grünen in Münster. Die Manipulationen bei Audi-Luxusfahrzeugen gehen offenbar deutlich weiter als bisher bekannt. Das jedenfalls geht aus einem vertraulichen Vorstandspapier von Volkswagen hervor, das NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Aus Hamburg, Peter Hornung.
Das offenbar für den VW-Vorstand verfasste Papier stammt von dieser Woche. Und es listet schonungslos auf, wo Audi angreifbar ist. Mit zwei sogenannten Warmlaufprogrammen hat das Ingolstädter Unternehmen bei PS-starken Dieseln und Benzinern offenbar nicht nur CO2-Werte auf den Prüfstand künstlich gedrückt, sondern auch und erneut die gesundheitsschädlichen Stickoxide in den USA und in Europa. Die Manipulationen an Autos mit Automatikgetrieben gehen damit deutlich weiter als bisher bekannt. Zudem sind weitere Fahrzeugversionen betroffen und die VW-Juristen äußern sich zumindest an einigen Punkten skeptisch, ob Audi sich gegen juristische Vorwürfe wirklich verteidigen könne. Dem Kraftfahrtbundesamt sei die Software vor 7 Wochen schon im Groben vorgestellt worden. Das wichtigste Detail der Mogelei sei aber im Dunkeln geblieben. Ein Audi-Sprecher bestätigte Gespräche mit dem KBA. Den Inhalt des Vorstandspapiers dementierte er nicht.
Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Besonders betroffen ist Norddeutschland. In Schleswig-Holstein hat sich der Verdacht auf Geflügelpest in einem Putenbetrieb bereits bestätigt. Und auch ein Geflügelhof in Mecklenburg-Vorpommern könnte betroffen sein. Charlotte Voss mit dem aktuellen Stand.
Der Hof liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus sagte am Abend zu NDR Info, erste Tests hätten den H5-Stamm bestätigt.
Das heißt, es liegt nahe, dass die Probe, die jetzt ja auf dem Weg auf den Riems ist, in das FLI, dass wir schon befürchten müssen, dass in einem kleinen Haustierbestand tatsächlich auch H5N8 hochpathogen zu vermuten ist. Aber da werden wir morgen die Informationen haben. Aber wir haben vorsichtshalber diesen Bestand schon getötet.
Am frühen Nachmittag hatte sich bereits der Verdacht auf Geflügelpest in einem Putenbetrieb in Schleswig-Holstein bestätigt. Und zwar auf einem Hof in Lübeck-Evendorf. Knapp 100 Enten, Gänse und Tauben mussten getötet werden. Außerdem wurde rund um den Hof ein Sperrbezirk von 3 Kilometern eingerichtet. Fälle von Vogelgrippe gibt es auch in den Kreisen Plön, Segeberg, Rendsburg, Eckernförde und Schleswig-Flensburg. Meistens sind Wildvögel betroffen. Bei Lindaunis haben Mitarbeiter des Bauhofes 80 verendete Reiherenten eingesammelt. Erste Tests ergaben den Befund Vogelgrippe. In Schleswig-Holstein gilt seit Dienstag Stallpflicht. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben sie angeordnet, allerdings erst ab Montag. Im Geflügelland Niedersachsen sollen die Kreise selbst entscheiden, ob Geflügel raus darf oder nicht. In 22 Kreisen und Städten gilt die Stallpflicht, betroffen fast der gesamte Westen und Nordwesten. Einen Fall von Vogelgrippe gibt es dort aber noch nicht. Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf den Ernstfall vor. Eine Stallpflicht für Nutztiere werde sofort angeordnet, sobald ein dokumentierter Fall von H5N8 vorliege, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums dem WDR.
Die Jecken sind wieder los. Seit dem späten Vormittag wird in den Karnevalshochburgen am Rhein wieder geschunkelt und getuscht. Trotz der Kälte konnten tausende Karnevalisten den Start in die neue Session gar nicht erwarten, wie Jochen Hilgers aus Köln berichtet.
Ein Frühstart schadet auch nichts, dachten sich wohl Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Festkomiteepräsident Markus Ritterbach und das designierte Kinder-Dreigestirn. Sie verlegten den Countdown zum Start in die neue Session 2:30 vor 11.11 Uhr. Man konnte es als Zeichen sehen, wie sehr die Stadt sich nach Karneval sehnt. Trump, Brexit, Silvesternacht, da tut Abwechslung gut, sagte Henriette Reker.
Der Karneval wird ja in Köln immer besonders heftig gefeiert, wenn es schlechte Zeiten sind. Und es ist auch gut so, dass man sich dann mal frei macht von allen Problemen und wirklich ausgelassen feiert. Ich glaube, das tut uns allen auch mal gut.
Die Oberbürgermeisterin feierte heute Premiere. Im vergangenen Jahr war Reker zwar schon im Amt, fehlte aber, weil sie sich noch von den Folgen eines Attentats erholen musste. Ähnlich wie die Oberbürgermeisterin sahen es die Kölner und ihre Gäste jedenfalls heute auch.
Der Frohmut, auf jeden Fall muss man den Frohmut weiterhalten. Wir können uns doch nicht von allen unterdrücken lassen.
kann dir ja überall was passieren. Warum sollen wir alle zu Hause bleiben?
Zehntausende waren schon am Vormittag in die Altstadt geströmt. Der Heumarkt zum Beispiel musste um 10 Uhr wegen drohender Überfüllung gesperrt werden. Der designierte Bauer im zukünftigen Kölner Dreigestirn, Andreas Buhlig, kam aus dem Staunen nicht heraus.
Der Wahnsinn. So viele bunt kostümierte Jacke, die tolle Stimmung. Auch wenn es ein bisschen dröbt, das ist egal in Kölle. Da fiert man immer wieder, hat Spaß dabei und wir haben uns auch riesig gefreut.
Nach den Ereignissen der Silvesternacht hatte Köln auch heute einen Ruf zu verlieren. Die Polizei hatte ein Null-Toleranz-Konzept angekündigt und setzte das auch um. Heute zeichnete sich eins ab. Donald Trump wird in der Session eine große Rolle spielen. Heute waren bereits die ersten Trump-Doubles zu sehen. Und Verballhornungs-T-Shirts mit Make Köln Great Again oder Make Fastelovend Great Again.
Mit Songs wie Hallelujah und Suzanne wurde Leonard Cohen weltberühmt. Nun ist der kanadische Sänger, Komponist und Lyriker im Alter von 82 Jahren gestorben. Noch im Oktober hatte Cohen sein jüngstes Album veröffentlicht und darin angedeutet, dass er sich dem Sterben nahe fühle. Georg Schwarte über den Meister der Melancholie.
New York, 23. Straße, Chelsea Hotel. Die Kerzen brennen, Blumen, eine Weinflasche, ein letztes Glas, eine Zigarette und dann bin ich weg, steht auf dem Etikett. Die Welt trauert um den poetischsten Melancholiker der Liebe, um Leonard Cohen.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people.
If I could speak to him, I'd thank him for providing the soundtrack to our lives and for being such a gentle and kind man.
Tom dankt ihm für den Soundtrack seines Lebens. Ein liebenswerter, zarter Mann sei er gewesen, Leonard Cohen, 82 Jahre alt. Eine Stimme, die weinen lässt, ein letztes Album, das seine Anhänger mit seinem Tod versöhnen kann. Irgendwie.
Well, thanks for the songs you left us. You said that you hadn't done much, but no, you did a lot. And you mean a lot to a lot of people around the world, and your songs will remain.
Danke für die Lieder, die du hinterlassen hast. Du hast gesagt, du hast nicht viel getan, aber du hast der Welt eine Menge gegeben. Deine Lieder werden bleiben, sagt Marie-Claire aus Montreal. Sie steht vor dem Chelsea Hotel und weint um ihren Landsmann.
If the sun would lose its light and we lived an endless night and there was nothing left that you.
Aus aller Welt Worte der Trauer für den warmherzigen Juden, so schreibt es Israels Staatschef Rivlin, der rauchte, der soff, liebte und so dichtete, dass er die verrückte Welt zusammenhielt. Er kämpfte gegen Depressionen, das Gefühl, dass nichts richtig läuft im Leben. Er war im Zen-Kloster und kehrte spät nochmal zurück, besser denn je. Einen der einflussreichsten Musiker aller Zeiten nennt ihn Kanadas Premier Trudeau. Er schrieb Gedichte, Romane, Lieder für die Seele, ein Universum an Liebe. Seiner Liebe Marion schrieb er auf ihrem Totenbett, streck die Hand aus nach hinten, wenn du gehst. Ich bin ganz dicht hinter dir. Gestern ist Leonard Cohen ihr nachgefolgt.
I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine.
Georg Schwarte erinnerte an Leonard Cohen. Und wie am Abend bekannt wurde, ist auch die Schriftstellerin Ilse Eichinger gestorben. Die österreichische Dichterin wurde 95 Jahre alt. Eichinger stammte aus einer jüdischen Familie und überlebte die Nazi-Zeit in einem Versteck in Wien. Bekannt wurde sie 1948 mit ihrem Roman »Die größere Hoffnung«. Und damit kommen wir zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der WM-Qualifikation auf San Marino, einen Fußballzwerg, die Nummer 201 der Fußball-Weltrangliste, die keinen einzigen Profi in ihren Reihen hat. Klar also, dass da ein Sieg für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw Pflicht ist, auch wenn einige wichtige Spieler in San Marino fehlen. Felix Mansel blickt voraus.
Ein Pflichtspiel als Testlauf für junge Nachwuchskräfte. Die Begegnung gegen San Marino heute Abend eignet sich perfekt dafür. Aber ein Schützenfest wie vor 10 Jahren wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Deutschland gewann damals 13-0. Denn die Zeiten haben sich geändert, erklärt Bundestrainer Joachim Löw.
Eines können die Spieler, das habe ich jetzt auch gesehen, dass sie einfach auch in Italien ausgebildet sind. Ja, die sind taktisch schon auch auf keinem so schlechten Niveau und können schon gut verteidigen. Das können sie mal. Ja.
Mario Götze und Ilkay Gündoğan werden ebenso in der Startelf stehen wie Marc-André Ter Stegen, der den erkrankten Stammkeeper Manuel Neuer ersetzen wird. ihr Länderspieldebüt feiern könnten Serge Gnabry, Yannick Gerhardt und Benjamin Henrichs. Egal, wer spielt. Der Bundestrainer hat eine klare Vorstellung, wie der Weltmeister heute Abend auftreten soll.
Ziel ist Konzentration, keine Arroganz zeigen in dem Spiel, Spiel gnadenlos durchziehen, viele Torchancen erarbeiten, Tore zu erzielen und ein klares Ergebnis mit nach Hause nehmen.
Ein Sieg ist also Pflicht, damit bliebe die WM-Quali-Weste der DFB-Elf weiter unbefleckt.
Und damit endet das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.